Willkommen.
Sie haben Post.
Der Schlüssel zur Welt und das springende Pferd. Eine Tatort-Collage von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Folge 7. Tochter-Mutter-Gespräch, diesmal ohne Rotwein, im Büro der Leiterin der Bremer Mordkommission. Inga Lührsen sitzt vor dem Schreibtisch von Helen Reinders. Du hattest recht, sagt diese, und zeigt auf einen winzigen Metallstöpsel, aus dem zwei Drähte ragen. Er liegt auf ihrer Schreibunterlage. Stammt von da, sie weist auf das Telefon. Damit konnten nicht bloß meine Telefonate abgehört werden, sondern alles, was in diesem Raum gesprochen wurde. Ich kenne einen Elektronikspezialisten, der ist gerade dabei, eure Büros zu durchforsten. Alles inoffiziell. Ich mag das nicht. Ich will das nicht. Was um Himmels Willen ist hier los? Ruhe bewahren, mahnt Inga Lührsen. Erste Bürgerpflicht. Sie greift nach dem Stöpsel und inspiziert ihn. Woher kommt so ein Ding? Was sagt ein Elektronikspezialist? Der ist nicht beeindruckt. Es gab einen zweiten als Backup, wie er vermutet. Den hat er mitgenommen. Will das Ding zusammen mit seinen Studenten untersuchen. Mit seinen Studenten? Wer ist der Mann? Ich kenne ihn. Aus New York. Deine alte Liebe? Fragt Inga Lührsen verdattert. Deine alte Liebe? Hat es nach Bremen verschlagen? Er hat sich auf eine Stelle der Uni beworben und da waren sie froh, einen Amerikaner mit solchen Spezialkenntnissen einkaufen zu können. Und davon weiß ich nichts? Weiß dein Vater davon? Hast du ihn hergeholt? Inga, er ist Hochschullehrer, nicht mein Lover. Und was lehrt er? Er hat einen Vertrag mit dem TZI. Das ist das Technologiezentrum Informatik und Informationstechnik der Uni. Und er hat vorher beim US-amerikanischen Beratungsunternehmen Booz Allen Hamilton auf Hawaii gearbeitet. Halt, Moment mal. Wieso klingelt da bei mir was? Okay, es war so. Er hat sich bei mir gemeldet im Juni vor 2 Jahren. Er musste weg, sofort und... Pause. Inga Lührsen atmet tief ein und lehnt sich zurück. Sie ahnt, was kommt. Und das hier, ich meine, der Job an der Uni, seine Einreise, die Arbeitserlaubnis, das alles ging nur... Pause. Er ist nicht dein Lover? Du hast ihn geheiratet? Mutter und Tochter sehen sich eine Weile wortlos an. Du weißt, was im Juni 2013 passiert ist? Fragt Helen Reinders schließlich. Du wirst es mir sagen. In diesem Zentrum auf Hawaii werden die Systeme für die NSA verwaltet, für den größten und finanziell am besten ausgestatteten Auslandsgeheimdienst der USA. Im Juni 2013 wurde einer der dort arbeitenden Systemadministratoren als Whistleblower weltweit bekannt, Edward Snowden. Und der Mann, dem ich vor 2 Jahren die Chance gab, in Deutschland zu leben und zu arbeiten, war dort ebenfalls Systemadministrator und sein Freund. Helen, Helen! Inga Lührsen springt auf, umrundet den Schreibtisch und zieht den Kopf der Tochter an die Brust. Worauf hast du dich da eingelassen? Auf das, was ihr mir beigebracht habt, du und Papa. Inga Lührsen setzt sich wieder. Beide schweigen eine Weile. Da müssen wir zusammen durch. Wir rennen nicht mehr hinterher, sagt Helen Reinders. Wir brauchen einen Plan, sagt Inga Lührsen. Aber du musst noch 2 Sachen wissen, antwortet Helen Reinders. Mein Mann, ich meine, der Elektronikspezialist, war nicht beeindruckt, weil er das Pflanzen solcher Stöpsel für eine überholte Vorortstümperei hält. Die NSA braucht sowas längst nicht mehr, sagt er. Wenn die zum Beispiel vom BND Hilfe haben wollen, werden von diesem schlicht Knotenpunkte von Kommunikation angezapft. Und alles, was kommuniziert, egal ob Telefon oder Notebook, wird darüber oder drahtlos über WLAN-Router abgehört und sogar manipuliert. Und das in Realzeit. Und die 2. Sache? Weißt du, ich habe da ein bisschen geholfen, erlebt hier unter einem anderen Namen. Aber nicht bei dir, sagt Inga Lührsen. Lerne ich ihn mal kennen? Am folgenden Tag kommt der Paukenschlag. Dies ist der Artikel, den Benno Rademacher nach seiner Rückkehr aus dem niedersächsischen Umland ins Blatt gerückt hat. Wer war der Tote im Weserwehr? Krähenhorst, Bremen, Benno Rademacher. In der niedersächsischen Ortschaft Krähenhorst, 65 Kilometer südlich von Bremen, soll nur anderthalb Jahre nach seiner Wahl der Bürgermeister seines Amtes enthoben werden. 11 Kilometer entfernt von Krähenhorst in Nienburg gibt es einen Schüler der niedersächsischen Polizeiakademie, der den privaten PKW eines Krähenhorster Bürgers in Bremen angezündet haben soll. Dieser Bürger ist tot. Er starb vor 3 Wochen in der Bremer Weserschleuse. Hier ist ein Versuch, die Vorgänge in Zusammenhang zu bringen mit gesellschaftlichen Aktivitäten dieses Bürgers in Bremen und in Niedersachsen. Unmittelbar nach dem Leichenfund in der Wehrschleuse hatten Bremer Sicherheitsbehörden die Identität des Ertrunkenen mit einem versuchten Terroranschlag auf das Weserwehr in Verbindung gebracht. Pläne dafür soll er in einem Hotelzimmer am Bremer Herdentor Steinweg zurückgelassen haben. Das offiziell verbreitete Foto des Terrorverdächtigen war mit einem Augenbalken geschwärzt. Dieses Bild ohne Augenbalken, siehe rechts, zeigt einen Mann, den Journalistenkollegen in Bremen als Wolfgang Raupach kannten. Er war vor knapp 30 Jahren als Medienberater nach Afrika gegangen und lebte jetzt im niedersächsischen Krähenhorst mit Zweitwohnsitz in Bremen. Wolfgang Raupach, ein Terrorist? Recherchen dieser Zeitung ergaben folgende Tatsachen. Der Tote ist nicht die von den Sicherheitsbehörden angegebene Person, sondern tatsächlich Wolfgang Raupach. Seine aus London angereiste Tochter hat ihn mittlerweile zweifelsfrei identifiziert. Im besagten Hotel hat ihn niemand auf dem von uns vorgelegten Foto als jenen Gast erkannt, in dessen Zimmer die angeblichen Anschlagspläne gefunden wurden. Amtlich wurde gegenüber der Öffentlichkeit nie klargestellt, dass der Tote in der Weserschleuse Raupach war. Warum nicht? Wolfgang Raupach als kritisch engagierter Bürger. In dieser Zeitung hatte Wolfgang Raupach vor 2 Jahren Stellung gegen den stadtbekannten Hassprediger Ondulf Schwafel bezogen. Ein Verfahren wegen Volksverhetzung gegen Schwafel wurde später von der Bremer Staatsanwaltschaft eingestellt. Sie hatte vor Jahren schon einmal gegen diesen Gottesmann ermitteln müssen. Damals hatte der seinen Hund erschossen, weil er ihm nicht gehorchte. In Krähenhorst hat sich Raupach bei der von der Samtgemeinde organisierten Dorferneuerung engagiert. Dabei geht es vor allem um Fördermittel von Bund und EU für die Revitalisierung dörflicher Strukturen. Dafür hatte Raupach unter anderem den Plan erarbeitet, ein in der Gemeinde pleite gegangenes Kurzentrum als Kulturzentrum wiederzubeleben. Sein Vorschlag war es, für diese Idee Investoren dadurch zu gewinnen, dass die nahegelegene Nienburger Polizeiakademie und damit das niedersächsische Innenministerium zusagen würde, ein Kontingent von Hotelzimmern für eine größere Zahl ihrer Studenten auf Dauer anzumieten. Gleichzeitig, so Raupachs weiterführende Idee, könnten in einem weiteren zu renovierenden Gebäude des ehemaligen Kurzentrums Unterkünfte für Flüchtlinge entstehen. Die angestrebte kulturelle Interaktion zwischen Polizeischülern und Flüchtlingen auf demselben Gelände fand die Zustimmung des Bürgermeisters, aber nicht eine Mehrheit im Gemeinderat. Der machte sich auf die Suche nach einem Ausweg. Angeboten wurde dieser durch einen ehemaligen leitenden Beamten des Landkreises, dessen Krähenhorster Familie seit Jahr und Tag viele lokale Entwicklungen informell bestimmt. Der Mann hat sich nach Ende seiner lokalen Laufbahn ins globale Geschäftsleben begeben. Er sitzt im Aufsichtsrat eines multinationalen Konzerns, der von Hannover aus agiert. Dessen Eigentümer ist ein seit 30 Jahren in Deutschland lebender Inder. Dieser ist offenbar auch an multikultureller Interaktion interessiert, in diesem Fall an der Errichtung eines durch Mittel des Bundes und der EU geförderten indischen Ayurveda-Wellness-Zentrums im ehemaligen Kurhaus von Krähenhorst. Das ist nach unseren Informationen so heruntergekommen, dass es möglicherweise für einen symbolischen Euro zu haben ist. Wolfgang Raupach als dörflicher Störenfried. Kurz vor seinem Tod wurde Wolfgang Raupachs im Landkreis Nienburg registriertes Auto nahe seiner Zweitwohnung in der Bremer Bahnhofsvorstadt durch einen Brandanschlag zerstört. Es galt als eines der Autos, die seinerzeit in Bremen Opfer einer ganzen Brandserie wurden. Nur waren in diesem Fall zuvor die beiden Kfz-Schilder abgeschraubt worden. Bei unserem Besuch in Krähenhorst trafen wir Bürger, die sich gegen die Abwahl des gegenwärtigen Bürgermeisters wenden und zugleich für das ursprüngliche interkulturelle Konzept Wolfgang Raupachs einsetzen. Sie brachten uns zusammen mit einem jungen Mann, der diese beiden Kfz-Schilder bei einem Kommilitonen der Nienburger Polizeiakademie gesehen haben will. Dieser habe damit geprahlt. Die Schilder seien seine Versicherung für eine steile Laufbahn im Polizeidienst. Wir sind aus Krähenhorst zurück in Bremen und sagen: Staatsschutz, übernehmen Sie. Der Paukenschlag hallt bis in die Abflughalle des Bremer Flughafens. Inga Lürsen hat den druckfrischen Taz-Artikel dabei. Sie und Helen Reinders bringen Christina Raupach zur Morgenmaschine nach London. Und in der Halle kommt es zu einer Begegnung, die zwei der drei Frauen unmittelbar überrascht. Das Erste, was Inga Lürsen an dem Mann auffällt, ist der schwarze Trauerflor am Revers. Das Zweite sind die beiden flüchtigen Umarmungen. Die erste gilt ihrer Tochter, die zweite der Raupach-Tochter. Danach sieht sie die Verblüffung auf den Gesichtern der beiden Frauen. »Krieg ich auch eine?«, fragt sie den Mann, selber am meisten verblüfft. »Sorry, eine Umarmung? Inga, das ist mein Mann.« »Wie bitte?«, fragt die Raupach-Tochter. »Mark, that's my mother.« »Inga, das ist Mark Twain.« »Mark Twain? Wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn?« »Inga, ich hab's dir erzählt, der Name.« »Der falsche Name«, erinnert sich Inga Lürsen, »der Elektronikspezialist, Helens alte New Yorker Liebe.« Sie schüttelt ihm die Hand. »Und um wen trauert er?« »Um meinen Vater«, sagt Christina Raupach. »Bitte?« Dann fällt Inga Lürsen etwas ein. »Die Urne!« Und sie blickt auf die kleine Reisetasche. »Was haben Sie mit der Urne gemacht?« Sie hören den letzten Aufruf für die London-Maschine. Mark Twain hat seine Frau aus der Gruppe gezogen. Beide stehen jetzt kurz vor dem Eingang zur Gepäckkontrolle und reden erregt miteinander. »Die Urne habe ich ausgekippt. In dieser Nacht, vor meinem Rückflug. Ich fand, seine Asche gehört nach Bremen. Dorthin, wo er immer hinblickte, vom Balkon seiner kleinen Kulturwohnung, gehört in diese Bremer Kulturlandschaft. Sie düngt jetzt die rot-weiße Blumenrabatte vor der Wallmühle. Wow, und wer ist wir? Ich und ein paar Freunde, die er hatte. Sollten wir die nicht kennen? Christina nimmt ihre Reisetasche auf, schüttelt kurz die Hand der Kriminalhauptkommissarin und weist hinüber zur Gepäckkontrolle. Da hat sich gerade einer verabschiedet. Helen Reinders erhält ebenfalls einen Handschlag zum Abschied, dann bleiben die beiden Bremer Kriminalbeamtinnen alleine zurück. »Sie dürfen nicht weg. Ich habe Fragen an beide«, sagt Inga Lürsen. Die Tochter packt die Mutter am Arm, dreht sie zum Ausgang und fragt dabei, »Willst du sie festnehmen lassen? Lass uns einen Kaffee trinken gehen.« »Wusstest du, dass er Wolfgang Raupach kannte?« »Ich weiß wenig von ihm. Ich hab dir gesagt, ich hab ihn geheiratet, weil er weg musste aus den Staaten, weil er dafür einen anderen Namen brauchte. Mark Twain, was Unauffälligeres ist euch nicht eingefallen?« »Was ist falsch an Mark Twain?« »Scharfzüngiger Kritiker der amerikanischen Gesellschaft, genauer Beobachter sozialen Verhaltens, Dokumentarist von alltäglichem Rassismus. Und anyway, das war ja auch ein Pseudonym. Tom Sawyers literarischer Vater hieß eigentlich Samuel Langhorne Clemens.« Der Kaffee dampft, die Gefühlslage von Inga Lürsen kocht. »Ich will gar nicht wissen, wie ihr damit durchgekommen seid. Ich will wissen, was er dir vorhin gesagt hat.« »Ich habe das auch erst eben erfahren. Raupach hat sich mit dem TZI an der Uni in Verbindung gesetzt, weil er fachlichen Rat brauchte. Rat von Informatikern. Wie Mark sagt, arbeitete er an einem journalistischen Projekt. So haben sie sich kennengelernt. Es ging ihm um die Frage, wie weit fortgeschritten Versuche sind, journalistische Inhalte durch Computerprogramme erstellen zu lassen, also journalistische Arbeit durch Algorithmen zu ersetzen und damit jegliche demokratische Kontrolle journalistischer Recherche auszuhebeln. Und wieso kennt er Raupachs Tochter? Ist er ihr Lover?« Inga Lürsens Tochter schmunzelt und antwortet, »Das habe ich ihn eben auch sofort gefragt. Und, ist er?« »Papa und Tochter haben sich immer intensiv über seine Projekte ausgetauscht. So wusste sie, dass die beiden hier in Bremen zusammenarbeiten. Am Tag nach ihrer Ankunft hat sie ihn angerufen und erzählt, was ihrem Vater passiert ist. Jetzt fliegt er mit ihr nach London. Beide wollen an Raupachs Recherche weiterarbeiten. Sie würde ihrem Papa damit gerne sozusagen ein journalistisches Denkmal setzen. Aber wir müssen los, Inga. Der Taz-Artikel hat Folgen. Für 11 Uhr hat der Innensenator eine Pressekonferenz angesetzt und ich soll vorher im Büro des Polizeipräsidenten Auskunft geben über den Stand der Ermittlungen, soweit sie offiziell waren. Dieser Wolfgang Raupach hatte mir entschieden zu viele Baustellen, sagt die Kriminalhauptkommissarin, während die Leiterin der Bremer Mordkommission den Kaffee bezahlt. Stede Freund muss sich jetzt um die in Krähenhorst kümmern. Und sie denkt, eine Krähe hackt der anderen doch ein Auge aus. Wir hatten belastbare Hinweise durch mindestens eine Sicherheitsbehörde auf einen bevorstehenden terroristischen Anschlag. Der Mann mit dem weißen Schnauzer wischt sich den Schweiß von der hohen Stirn und blickt über seine randlosen Brillengläser in die Kameras. Es ist Inga Lürsen unklar, ob der Innensenator schwitzt, weil er sich von den Fragen der Presseleute bedrängt fühlt, oder ob die grellen Scheinwerfer der vier Fernsehteams der Grund sind. Neben dem Senator sitzt auf der einen Seite der Polizeipräsident, auf der anderen der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz. Da fehlen welche, denkt die Kriminalhauptkommissarin und blickt sich um. Dann stößt sie die Leiterin der Mordkommission an. »In der hinteren Reihe sitzen deine Freunde vom BND«, flüstert sie. Eine Reihe vor ihr ist gerade Benno Rademacher aufgestanden. »Das sind fast die gleichen Worte, Herr Senator. So hatten Sie auch den Polizeigroßeinsatz in der Bremer Innenstadt begründet und die Notwendigkeit, das islamische Kulturzentrum zu stürmen. Das hatte sich als heiße Luft herausgestellt. Was ist jetzt am Weserwehr den Bach runtergegangen? War für diese«, Rademacher macht eine Kunstpause, »mindestens eine Sicherheitsbehörde der Journalist Wolfgang Raupach als Terrorist verdächtig?« Der Senator blickt hilfesuchend erst zum Verfassungsschutzpräsidenten, dann zum Polizeipräsidenten. Der räuspert sich, beugt sich dann vor. Unsere Ermittler fanden bei dem Toten noch am Weserwehr den Ausweis mit einem Namen, der sie nach Abgleich mit der Meldebehörde am folgenden Tag zu dem Hotel am Herdentor Steinweg führte. Dort war er als Hotelgast registriert. Benno Rademacher unterbricht. Nicht er, der Ausweis. Richtig, der Ausweis. Und der führte unsere Ermittler in das angemietete Zimmer. Dort wurden die ihnen bekannten Pläne und weiteres Material gefunden, das Anlass zu der Annahme gab, das Weserwehr sollte Ziel für einen terroristischen Angriff sein, für einen Sprengstoffanschlag. Wieder Rademacher, der sich erst gar nicht gesetzt hat. Sprengstoff wurde aber nicht gefunden, oder? Diese Annahme geriet ja außerordentlich schnell an die Presse, zusammen mit jenem Foto, das mit einem Augenbalken geschwärzt war. Das Foto stammt aus dem beim Toten gefundenen Ausweis, erläutert der Polizeipräsident. Dass dieser sich später als gefälscht herausstellte, untermauerte die These für einen geplanten Anschlag, bei dessen Vorbereitung der Täter ums Leben kam. Dieser, so eine schlüssige Annahme, beschaffte sich im Rahmen seiner Planung falsche Ausweispapiere. Erneut Rademacher. In denen das Foto von Wolfgang Raupach klebte, wie wir inzwischen wissen, aber doch wohl nicht mit geschwärzter Augenpartie. Wäre das Foto ohne Augenbalken veröffentlicht worden, Rademacher weist theatralisch über den Kreis seiner Kollegen, hätten einige von uns hier sofort den Wolfgang Raupach erkannt. Der Polizeipräsident blickt zu seinem Senator, dann zu seinem Verfassungsschutzkollegen. Es ist nicht als Suchfoto zur Veröffentlichung freigegeben worden. Wir kannten ja die Identität des Toten. Sie meinten, die Identität zu kennen. Sie lagen bekanntlich falsch. Ja, aber zu dem Zeitpunkt war alles eine Annahme und, wie immer, ist auch die Identität eines Verdächtigen erst einmal zu schützen. Und niemand kam auf die Idee, das ungeschwärzte Foto im Hotel herumzuzeigen, fragt Rademacher. Ich habe das getan. Keiner dort erkannte den Wolfgang Raupach als Hotelgast. Wenn er nicht dort gewohnt hat, wer dann? Und wie kam Wolfgang Raupach in die Weserschleuse? Die Ermittlung durch meine Polizeibeamten waren im Zusammenhang mit den vorgefundenen Hinweisen auf ein mögliches Sprengstoffattentat zu einem frühen Zeitpunkt abgegeben worden an den Staatsschutz. Der Polizeipräsident lehnt sich zurück. Das ist in einer solchen Bedrohungslage normales behördliches Vorgehen, beeilt sich der Innensenator einzuspringen. Und natürlich waren zuständige Bundesbehörden hinzuzuziehen. Wie Sie wissen, liegt in einem föderalen Staat wie Deutschland die Zuständigkeit beim Generalbundesanwalt, wenn entweder die innere oder die äußere Sicherheit des Landes durch Terroristen gefährdet ist. Es mussten also erst einmal Zuständigkeiten koordiniert werden. Nun ist ja der Herr Generalbundesanwalt nicht hier, sagt Benno Rademacher, dem die Kolleginnen und Kollegen als Autor des auslösenden Artikels bei dieser aus dem Ruder laufenden Pressekonferenz gerne das Spielfeld überlassen haben. Der hat einen anderen Zeitungsausschnitt aus seiner Mappe gezogen. Ich darf mal aus einem Artikel der Welt aus dem Jahr 2012 zitieren. Gerade in der Terrorismusbekämpfung sei es den Bürgern oftmals unklar, warum der Generalbundesanwalt nur in bestimmten Fällen ermittle und in anderen wiederum nicht, sagte der Generalbundesanwalt vor Richtern, Staatsanwälten und Polizei. Zuweilen entstehe gar der Eindruck, die Justiz sei auf dem rechten Auge blind. Nicht selten sei dann der Generalbundesanwalt gemeint. Zuletzt habe der Terror der Zwickauer Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund NSU Zweifel an der Arbeit der Sicherheitsbehörden hervorgerufen. Erst am 11. November 2011. Also erst nach dem Tod der beiden NSU-Mitglieder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt hatte der Generalbundesanwalt die Ermittlungen gegen die Terrorzelle übernommen. Aber, so versicherte er, wir hatten keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass eine rechtsterroristische Gruppe hinter den Morden stand. Lassen wir mal den Generalbundesanwalt für einen Moment weg, fährt Rademacher fort. Und bleiben wir bei Bremer Polizeiarbeit. Wie sich herausgestellt hat, wurde der Nienburger PKW des Kollegen Wolfgang Raupach kurz vor seinem Tod hier in Bremen abgefackelt. Und was uns hier zusammengebracht hat, ist vor allem das Ergebnis unserer Recherche im niedersächsischen Umland. Die am ausgebrannten Autowrack fehlenden Kfz-Schilder. wurden bei einem Nienburger Polizeischüler gefunden, sozusagen als Trophäe. Nun, sagt der Polizeipräsident, darum kümmern sich gerade unsere Bremer Ermittler. Kriminalhauptkommissar Stedefreund benötigte für den Weg zu seinem Hilfs-Sheriff kein Navigationsgerät mehr. Er ist von der Teilnahme an der Pressekonferenz in Bremen freigestellt worden und hat soeben das Geneva-Angebot des Holländers in dessen realem Büro hinterm Pferdestall abgelehnt. Quellenschutz, hatte der gerade gesagt. Aber dieser Reporter aus Bremen war bei Ihnen? Bei dir? Bei mir? Nein, bei mir. Du erinnerst dich? Ich bin Cornelis, du bist Nils. Also, er war bei dir. Cornelis legt den Taz-Artikel auf den Bürotisch neben die beiden leeren Geneva-Gläser. Wer war der Tote im Weserwehr? Die Antwort darauf ist für uns beide nicht neu, sagt Nils. Aber die Geschichte mit den beiden Kfz-Schildern, die angeblich bei einem Polizeischüler in Nienburg aufgetaucht sind, wo hat der Reporter die her? Quellenschutz. Ja, hast du schon gesagt. Darauf kann sich der Reporter berufen. Das hat er auch. Aber Cornelis, wir beide sind doch daran interessiert, herauszufinden, warum Wolfgang Raupach sterben musste. Das wird nicht einfach. Das wissen wir, dass das nicht einfach wird. Das ist meistens so, wenn wir einen Täter fangen wollen. Kennst du aus dem Tatort? Cornelis sagt, im Fernsehen gibt es dafür eine Menge Tricks. Und Wolle hatte auch ein paar drauf in seinen Geschichten. Also, nimmt Nils den Faden auf, wie würde Wolle diese Geschichte weiterschreiben? Cornelis schenkt sich einen Geneva ein, akzeptiert die Hand über dem leeren zweiten Glas, sagt dann, ein Drehbuch muss her. Und das könnte wie beginnen? Mit einem Fax. Altmodisch analog? Wer schickt heute noch Faxe? Und wer hat überhaupt noch eine Faxmaschine? Behörden zum Beispiel und bei uns im Dorf der Postladen an der Tankstelle. Du gehst hin, legst selber was auf, was du faxen willst, wählst die Nummer, zu der das hin soll, steckst wieder ein, was du gefaxt hast und bezahlst an der Kasse. Und nichts bleibt zurück, keine Spur? Theoretisch, so denkt jedenfalls der Kunde, der was anonym versenden will. Aber am unteren Rand von jedem verschickten Fax wird automatisch in einer Datumszeile die genaue Versandzeit ausgedruckt, auch der Absenderort mit Adresse. Und an der Kasse, wo ja auch Bargeld abgehoben werden kann, gibt es eine Überwachungskamera. Oh, ich verstehe. Wenn man die Zeiten von Faxversand und von Kameraaufzeichnung vergleicht, wird die Person sichtbar? Zumindest die Personen, die unmittelbar nach dem Faxversand in der Reihe vor der Kasse standen, schränkt der Holländer ein. Kapiert? Kapiert. Aber was stand im Fax? Wo ist es und wer hat es an wen geschickt? Da muss ich erst mit dem Empfänger reden, ob der mit dir reden will. Das wäre schön, Cornelis. Und bitte nicht bloß analog, sondern pronto. Sie hörten die Folge 7 von Der Schlüssel zur Welt und das springende Pferd. Eine Tatort-Collage von und mit Klaus-Jürgen Schmidt.